Lasst uns, bevor wir auf Gottes Wort hören, miteinander noch einmal still werden und beten. Die ganze Schöpfung singt und betet dich an. Und gleichzeitig seufzt sie und sehnt sich nach dem Tag der Erlösung. In dieser Spannung stehen wir, Vater, auch heute Morgen. In der Müdigkeit mit all dem Stress, den wir mitgebracht haben, sehnt sich unser Körper nach Erlösung. Weil wir gezeichnet sind durch diese Schöpfung, durch die Sünde, die in dieser Welt herrscht. Und so bitten wir dich, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt kommst, zu uns sprichst, heilst, was kaputt ist, wiederherstellst, was der Feind zerstört hat oder uns geraubt wurde. Wir brauchen dich und dein Wirken, wir brauchen dein Reden. Und danke, dass du uns deine Gegenwart, deine Liebe zusagst. Wir ehren dich, Vater im Himmel, für deine Liebe und deinen Sohn Jesus Christus. In seinem Namen beten wir. Amen. Gott lädt ein. Eine Vision für Mission. Das hat uns in der vergangenen Woche miteinander beschäftigt. Ein Thema, das noch einmal so das zentrale Anliegen Gottes für diese Welt und für seine Gemeinde in den Fokus nimmt. Und wir haben letzte Woche einen sehr tollen Gottesdienst in Sillingsen gefeiert, wo Jörn Schendl uns diese Bewegung Gottes noch einmal näher gebracht hat. Denn die Mission Gottes ist im Grunde darin begründet, dass Gott sich auf den Weg gemacht hat. Und wenn wir uns auf den Weg machen, dann folgen wir ihm nur nach. Er ist derjenige, der die erste Bewegung gemacht hat. Gott lädt ein als dreieiniger Gott. Als der Schöpfer, der diese Schöpfung angestoßen hat. Als der Sohn, der in diese Schöpfung gekommen ist, um uns zu erlösen. Und als der Geist, der in dieser Schöpfung nach wie vor wirkt und lebt, um diese Mission fortzuführen. Und in unterschiedlichen Themen haben wir diese Vision für Mission versucht zu entwickeln. Und da waren ein paar spannende Sachen dabei und für alle, die das interessiert, es gibt den Leitfaden online als PDF, den kann man sich runterladen und vielleicht auch nochmal die Zeiten nochmal wiederholen, die Impulse lesen, nochmal dafür beten. Ich empfehle es, weil das wirklich sehr, sehr wichtige Themen sind. Heute geht es darum, dass Gottes Mission weitergeht. Sie hört nicht auf, sie hört nicht mit dieser Woche auf, aber sie hört auch nicht mit Jesus auf. Mission geht weiter. Gottes Mission geht nach Jesus weiter, nämlich durch seine geisterfüllte Gemeinde. Und wir schauen uns das heute mal an, wie Lukas so den Übergang zwischen seinen zwei Büchern gestaltet. Da sehen wir, dass Lukas diesen Punkt sehr deutlich unterstreicht, durch die Art, wie er das Ende und den Anfang seiner beiden Bücher zusammenstellt. Das Ende des Evangeliums und der Anfang des Zeugnisses der Apostel. Und wir steigen ein in Lukas 24, die Verse 47 bis 49. Und allen Völkern muss in seinem Namen verkündet werden, ändert euer Leben oder kehrt um, Gott will euch eure Schuld vergeben. Fangt in Jerusalem an. Ihr seid Zeugen für alles, was geschehen ist. Ich werde meinen Geist zu euch senden, den mein Vater versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Hier macht Jesus sehr, sehr deutlich, was die Botschaft ist. Geht hin und verkündet allen Völkern, er öffnet die Perspektive und sagt, alle Völker müssen diese Botschaft hören. Kehrt um, also hört auf, euer Leben so zu leben, wie ihr es bisher gelebt habt. Kehrt um, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Gott möchte in Beziehung mit euch kommen. Nicht kehrt um, sonst wird euch Gott bestrafen. Nicht kehrt um, sonst kommt ihr in die Hölle, sondern kehrt um, denn da ist ein Gott, der will euch eure Schuld vergeben. Und diese Botschaft war nicht nur heute skandalös, sondern auch damals. Denn damals haben die Leute alles Mögliche versucht, um den Göttern gerecht zu werden, um die Götter milde zu stimmen. Aber die Botschaft ist, geht. Leute, ändert das Leben. Nicht so denken wie bisher, sondern ändert euer Leben. Denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Gott will in Beziehung mit euch kommen. Gott will, dass die Beziehung wieder heil ist. Das ist die Botschaft. Aber der Auftrag ist, seid Zeugen. Seid, was ihr seid. Denn ihr habt alles erlebt. Jesus macht hier sehr deutlich, die Botschaft ist, ändert euer Leben. Euer Auftrag ist, Zeuge zu sein. Nicht Überzeuger, nicht Manipulatoren, Zeugen. Und er spricht hier nicht, sei Zeuge im Sinne von, werde ein Zeuge. Also etwas, was man tun muss, sondern sei. Sei, was du schon bist. Er spricht ihnen Identität zu. Ihr seid Zeugen, denn ihr habt alles, was ihr erlebt habt. Ihr seid Zeuge der Geschichte Gottes mit dieser Welt geworden. Er spricht zu seinen Jüngern, die alles Mögliche erlebt haben mit Jesus. Heilungen, Dämonenaustreibung, Begegnungen mit Leuten, mit zwielichtigen Leuten. Sie haben erlebt, wie er lehrte. Sie haben erlebt, wie er betet. Sie haben erlebt, wie er verraten wurde, wie er starb. Und sie haben erlebt, wie er auferstanden ist. Sie waren Zeuge dieser Geschichte. Und er sagt, erzählt davon. Erzählt, was ihr erlebt. Erzählt, was ihr gehört. Erzählt, was ihr gesehen habt. Denn ihr seid Zeugen gewesen. Das, was bisher war, das ist eure Identität. Und gebt das wieder. Und diese Botschaft gilt auch uns heute. Wir müssen nicht mehr sein, als wir sind. Denn auch du mit deiner Biografie, mit deinen Siegen, mit deinem Scheitern, mit deiner Stärke, mit deiner Schwäche, mit deinen Gaben und mit all deiner Unfähigkeit bist Zeuge geworden. Denn wenn du irgendwann einmal diese Liebe Gottes erfahren hast, wie du gemerkt hast, da ist ein lebendiger Gott und er spricht zu mir. Diese Geschichte, die vor 2000 Jahren stattgefunden hat, die hat was mit mir zu tun. Dann bist du Zeuge. Du bewegst dich in dieser Reihe. Und Gott hat dich eingeladen, Teil seiner Mission zu sein. Du musst es nicht erst werden. Du musst dich nicht erst ganz doll bemühen. Du musst nicht irgendwelche großartigen Erfahrungen machen, bevor du Zeuge wirst. Du musst dem lebendigen Gott begegnen. Das ist das Einzige, was dich zu einem Zeugen macht. Und vielleicht ist es eine ganz einfache Begegnung. Du bist christlich aufgewachsen. Du hast eine Familie gehabt, die dir die Werte und das Evangelium vorgelebt hat und es dir näher gebracht hat. Und irgendwann hast du gemerkt, nee, das ist nicht nur etwas, was meine Eltern wollen, das ist etwas, was ich will. Das soll meine Geschichte sein. Und du lernst diesen Gott kennen und du merkst plötzlich, wie die Bibel anfängt zu dir zu sprechen. Dann sei Zeuge davon. Sprich darüber, wie es ist, wenn Gott in dein Leben kommt. Vielleicht ganz einfach, nicht spektakulär. Deine Geschichte hat Kraft, aber sie hat nicht Kraft, weil du so ein Held bist. Auch meine Geschichte hat nicht Kraft, weil ich so ein Held bin, sondern weil in dieser Geschichte der Geist des lebendigen Gottes wirkt. In Lukas macht er sehr deutlich, ihr seid Zeugen, bleibt hier in der Stadt, bis diese Kraft von oben kommt. Und das Wort, was Lukas hier benutzt für Kraft, ist Dynamis. Wartet, bis das Dynamit vom Himmel kommt. Wartet ab, bis diese Kraft, die diese Welt zersprengen wird, in euer Leben kommt. Mahatma Gandhi hat einmal zu den Christen gesagt, ihr Christen habt eine Botschaft, die diese Welt in Stücke sprengen könnte. Und ihr behandelt sie wie eine nette Geschichte aus alter Zeit. Es hat ein Mann gesagt, der mit dem christlichen Glauben nichts zu tun hat, aber hat die Sprengkraft dessen verstanden, was Jesus weitergeben wollte. Und Jesus spricht darüber in Apostelgeschichte, nämlich wieder genauso. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen, werdet ihr Dynamit empfangen, werdet ihr Power empfangen, die euch Kraft geben wird, das zu sein, was ihr eigentlich schon seid. dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Die Kraft, Zeuge zu sein, entspringt nicht von uns, sondern wir zapfen uns einfach nur an die Kraft, die Gott uns geben will. Gott bleibt in Bewegung. Gott bleibt immer in Bewegung in diese Welt, zu den Menschen, die in dieser Welt sind, die von Sünde gezeichnet sind, die von dem Leid, von der Ungerechtigkeit zerstört werden. Und Gott lässt es nicht kalt, sondern lässt immer wieder in Bewegung. Und die Frage ist, schließen wir uns seiner Bewegung an oder nicht? Oder sagen wir, das ist nicht meine Mission? Denn dann werden wir auch diese Kraft verpassen. Wisst ihr, als Viktor mich anrief und sagte, du, ich bin krank. Jo, passiert, kriegen wir hin. Als ich dann mit Judith alles abgesprochen habe, habe ich gedacht, super, klasse, ich habe mich letztens noch mit Judith über Mission unterhalten und alles drum und dran, sagte ich, gut, alles klar, Gott, so ist das manchmal. Ne? Das ist Gemeinde, das ist Mission. Da geht immer wieder alles Mögliche schief. Und dann heute Morgen schrieb Stefan, du, wir sind heute Morgen zusammen dran. Ich denke, okay, ja, so ist Mission. Da geht auch mal was schief, da muss es nicht perfekt sein. Denn die wirkliche Kraft kommt nicht aus uns heraus, sondern was wir Gott zur Verfügung stellen und er uns dann erfüllt. Darüber spricht Jesus. Und ich möchte dir Mut machen. Vielleicht fühlst du dich nicht fähig dazu, Zeuge zu sein, weil du sagst, was ist denn schon meine Geschichte? Was habe ich denn schon zu sagen? Du bist dem lebendigen Gott begegnet. Du bist Zeuge für seine Kraft. Du hast Kämpfe ausgefochten, die andere nicht ausgefochten haben. Du hast Wunden, in die Gott hineingegangen ist und die er vielleicht Stück für Stück, die sind vielleicht noch nicht ganz heil. Da sind vielleicht immer noch Narben, aber das sind Narben, an denen der lebendige Gott gearbeitet hat. Deine Geschichte ist wichtig. Und Jesus gibt ihnen hier nicht nur eine Botschaft, einen Auftrag, sondern auch eine Strategie. In Lukas haben wir gehört, bleibt in der Stadt. Das ist der Ausgangsort. Bleibt dort, wo ihr seid. Nicht irgendwie zu allen Völkern jetzt schon aufbrechen. Bleibt dort, wo ihr seid. Und in Apostelgeschichte gibt es einen Schritt, der im Grunde auch die Gliederung des Buches vorgibt. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Kleine Schritte, nicht direkt raus, irgendwelche großen Konferenzen, Zeltevangelisation, Billy Graham schon vorher hingeschickt, damit er vor Millionen predigt, nein. In Jerusalem fängt's an, ganz klein, kleine Schritte. Und dann werden die Kreise größer und größer und der Einfluss der Gemeinde immer mehr und mehr. Gott hat uns auch eine Strategie mitgegeben. Er will, dass seine Mission weitergeht durch seine Gemeinde in kleinen Kreisen. Und es beginnt mit den ersten Zeugen, es beginnt mit den Aposteln. Es beginnt mit denen, die wirklich Zeugen der Auferstehung waren, die gesehen haben, wie Jesus auferstanden ist, die den Auferstandenen gesehen haben und die dann nach und nach immer mehr Zeugen im Grunde multipliziert haben, indem sie das Evangelium weitergegeben haben und die Leute das gehört haben, es angenommen haben und plötzlich wuchs diese Gemeinde und die Mission Jesu ging weiter. Auch heute geht diese Mission weiter. Und wir schauen uns jetzt ganz kurz die Strategie an, weil das gleich wichtig wird für den zweiten Punkt. Denn diese klare Strategie von Jerusalem, Judäa, Samarien bis an das Ende der Welt erweiterte immer mehr die Grenzen der Gemeinde. Am Anfang in Jerusalem, das war so ein Heimspiel. Da waren die Leute, die sowieso schon beten wollten, die suchten Gott. Weil nach Jerusalem kamen die Leute von außerhalb wegen dem Tempel. Die hatten da nicht eine riesen Shoppingmeile oder ähnliches. Das absolute Zentrum in Jerusalem war der Tempel. Das heißt, wenn Leute dahin kamen und sie plötzlich von dem Messias hörten, dann haben die Jünger andocken können. Und dann haben sie dort Gemeinde gebaut. Und dann ging es nach Judäa, Samarien. Und dann weitete sich's immer mehr und mehr aus. Und irgendwann verschob sich das Zentrum in Richtung Europa. Und diese Kreise gehen weiter. Und die Missionsstrategie, wenn man das in Stichpunkte zusammenfasst, kann man wie folgt machen. Und dieses Muster sieht man immer wieder. Die Apostel verkündigen das Evangelium überwiegend in jüdischen Gemeinschaften. Sie gehen oft in Synagogen, verkündigen dort das Evangelium. Dort wird oft eine Bestätigung der Botschaft durch Zeichen und Wunder. Da sagt Paulus ja auch den Korinthern, wir haben euch nicht mit Worten überredet, sondern durch Zeichen und Wunder hat Gott bestätigt, was wir euch gesagt haben. Also Zeichen, Wunder sind nicht dafür da, oh cool, guck mal, wie stark der ist. Nee, Wunder bestätigen die Wahrheit des Evangeliums. Deswegen verwendet Johannes zum Beispiel immer, wenn er über Wunder spricht, das Wort Zeichen. Warum? Weil das Zeichen auf die Wahrheit des Evangeliums deutet. Und so auch hier, also ist die Bestätigung des Evangeliums. Und dann gab es entweder Umkehr oder und oder Widerstand. Wir haben was verkündet, das Wunder ist geschehen. Und dann gab es eine Gruppe von Leuten, die sagten, ja, Jesus ist der Messias. Und andere sagten, wir steinigen euch. Und so entstand eine Gemeinde aus der jüdischen Gemeinschaft. Und Paulus hat auch so agiert. Als er nach Europa ging, hat Paulus genauso agiert. Bei seiner ersten Missionsreise. Das war die Strategie. Er hatte eine ganz klare Strategie. Und später ist Paulus dann zu den gegründeten Gemeinden, hat sie aufgebaut und das Vorgehen änderte sich. Es gibt dann aber gegen Ende der Apostelgeschichte plötzlich einen Riss in dieser Geschichte. Die Mission geht weiter. Sie bleibt nicht in Jerusalem, sie bleibt nicht in Judäa, in Samarien, sondern Paulus durchreist Europa mehrfach und gründet Gemeinden. Die Mission geht weiter und plötzlich wird er gefangen genommen. Und die Jünger sagen, warte mal, das geht so nicht. Hör auf. Und Paulus sagt, nee, das ist der Weg, den ich gehen muss. Und dann ändert sich plötzlich auch die Missionsstrategie. Paulus wird gefangen genommen und statt zu reisen, wirkt Gott anders. Gottes Mission geht dann weiter durch die Treue der Zeugen. Aber Gott ist immer noch der, der wirkt. Die Treue auch in all der Anfechtung, auch in Problemen und durch die Veränderungen, die plötzlich geschehen, weil die Jünger nicht aufhören, weil die sagen, oh, jetzt haben wir keine Chance mehr zu evangelisieren, alles ist schlecht geworden, wir schaffen das nicht mehr, also machen wir nicht weiter. Nee, Paulus passt sich einfach der Situation an. Die Apostelgeschichte endet mit diesen Versen. Paulus blieb volle 2 Jahre in seiner Mietwohnung. Derjenige, der in Zelten wohnte, quer durch Europa reiste, blieb 2 Jahre lang in seiner Mietwohnung. Er war im Grunde unter Hausarrest. Er hieß alle willkommen, die zu ihm kamen. Er verkündete ihnen das Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Mutig und offen und völlig ungehindert. Das ist die Missionsstrategie. Er bleibt 2 Jahre an einem Ort. Er geht nicht weg, sondern er bleibt, weil er bleiben muss. Er hat einen Prozess und muss 2 Jahre lang warten. Das war im römischen Recht so vorgesehen. Er wurde angeklagt und er hat gesagt, ich als römischer Bürger möchte gerne in Rom das Gerichtsverfahren haben. Also wurde er nach Rom deportiert und dort sollte er warten. Und das römische Recht sah vor, 2 Jahre wartest du, bis die Ankläger kommen und dann das vorbringen. Sagt Paulus, okay, 2 Jahre lang Mietwohnung und evangelisieren können. Dann müssen halt die Leute zu mir kommen. Die Missionsstrategie passt sich an. Und die Botschaft passt sich an. Hier steht nichts von Schuld. Hier steht nichts von irgendwas anderem. Hier steht, er verkündete das Reich Gottes. Mitten in Rom passt Paulus die Botschaft an. Er verändert sie nicht, er fügt nicht etwas hinzu, sondern er unterstreicht einen Aspekt, der für die Römer sehr, sehr wichtig ist. Denn die Römer wohnen in der Hauptstadt des Römischen Reiches. Einer absoluten Weltmacht. Mit Caesar als dem Kyrios, dem Herrn. Und sie leben in einem Reich, das menschenfeindlich ist. Wenn Frauen geboren werden in armen Familien, gibt es nur die Frage, werden sie draußen vor der Stadt ausgesetzt oder als Sklaven verkauft oder als Prostituierte weggegeben? Eine lebensfeindliche, eine menschenverachtende Kultur. Und in diese Kultur hinein spricht Paulus die Botschaft von dem Reich Gottes, wo Gott die Welt wieder heil macht. Und von Jesus, der nicht wie Cäsar sich dienen lässt und die Menschen ausbeutet und ihnen Steuern abverlangt, damit er seine Paläste baut. Nein, er spricht von Jesus, dem Herrn, der sein Leben hingibt, damit Menschen in Beziehung mit Gott leben. Es ist kein anderes Evangelium, aber es ist das Evangelium, was die Römer hören müssen. Die Mission geht heute auch weiter. Und ich habe den Eindruck, dass wir momentan in einer Zeit sind, in der sich sehr, sehr viel verändert und verändert hat. Und ich glaube auch, unsere Strategie, Missionsstrategie, unsere Botschaft muss sich anpassen. Das ist hier gerade ganz schön viel Input. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Seid ihr noch wach? Denn die Missionsstrategie, wenn man so zurückblickt, nach dem Zweiten Weltkrieg, war sehr, sehr stark von Reden über Sünde und Umgang mit Schuld geprägt. Nach dem Grauen des Zweiten Weltkriegs kein Wunder. Denn wir hatten eine Generation, die plötzlich nicht mehr wusste, wie gehen wir mit dieser Schuld um, die wir als Volk auf uns geladen haben. Was machen wir denn damit? Und da war das Evangelium, Jesus Christus ist für deine Schuld gestorben. Es gibt eine Möglichkeit zum Neuanfang. Und dann, als diese Botschaft verkündet war und die Leute plötzlich sagten, ja okay, wir kommen mit unserer Schuld jetzt schon klar, kam der Kalte Krieg und die Unsicherheiten und Ähnliches. Und dann fingen Gemeinden und Missionsgesellschaften an, darüber zu sprechen, dass Jesus wiederkommen wird und dass die Schrift verlässlich ist aufgrund von erfüllten Prophezeiungen. Ihr könnt euch darauf verlassen. Da waren auch ein paar Auslegungen dabei, wo man sagt, okay, ein bisschen daneben geschossen, aber der Gedanke war, wir geben Hoffnung, denn in dieser Unsicherheit gibt es einen König, der wiederkommen wird und er regiert. Er schafft Sicherheit, er schafft Stabilität. Das war Missionsstrategie. Wenn ich heute mit jemandem über die Zuverlässigkeit der Schrift rede, muss ich zuerst einmal mehrere Autobahnen bauen, damit er überhaupt versteht, worüber ich rede. Wenn ich heute mit jemandem, der komplett entkirchlich ist, über Sünde und über Schuld rede, muss ich ihm zuerst mal beibringen, was Sünde und Schuld ist. Weil Menschen durch alles Relativieren gar kein Verständnis mehr dafür haben, was Schuld ist. Das heißt, wir müssen dort ansetzen, wo die Sehnsüchte und die Fragen der Menschen anfangen. Genauso wie Paulus es macht. Die Kernbotschaft des Evangeliums muss bleiben. Das ist bei Paulus und das ist durch die Schrift uns vorgegeben. Wir können nicht am Kreuzestod und an der Auferstehung Jesu vorbei. Und die Frage ist, wo setzen wir an? Und wir leben in einer Zeit, in der die Menschen unglaublich verunsichert sind. Die Welt ist komplex geworden. Krisen sind da, Unsicherheit, wie geht es weiter? Fragen nach Identität. Wir leben in einer Welt, die so verbunden ist durch soziale Netzwerke und doch die höchsten Einsamkeitsraten, Selbstmordraten, depressive Erkrankungen haben, weil Menschen völlig verunsichert sind, wer sie sind, wozu sie da sind. Das Evangelium gibt Antworten auf diese Sehnsüchte und Fragen. Doch wir erfahren nicht, was die Menschen bewegt, wenn wir nicht fragen. Wir können von Paulus hier lernen. Er lässt sich von seiner Situation nicht unterkriegen. Und das ist nicht das Ende seiner Geschichte. Diese 2 Jahre, nachdem sie abgelaufen sind, denn Lukas macht hier deutlich, er blieb volle 2 Jahre in seiner Mietwohnung. Und damit war seine Zeit zu Ende. Aber die Apostelgeschichte oder die Geschichte der Mission Gottes ist nicht zu Ende. Wir wissen aus der Tradition, dass Paulus sagt, okay, bis ans Ende der Welt, auf nach Spanien. Nicht, um an den Strand zu gehen, sondern weil es für die Juden damals das Ende der Welt war. Und Wir wissen, dass er wahrscheinlich bis nach Spanien an den westlichsten Rand gereist ist, um dort das Evangelium zu verkünden. Wir wissen auch, dass er nachher wieder in Rom landet und auch stirbt. Aber Lukas macht hier deutlich, er blieb volle 2 Jahre. Und das heißt, die Zeit war erfüllt, die er da bleiben musste. Wahrscheinlich ist keiner gekommen, um die Anklage zu erheben. Denn wenn jemand eine Anklage erhebt und es sich herausstellt, dass die Person zu Unrecht angeklagt wurde, waren die Römer nicht zimperlich. Das heißt, er wurde wahrscheinlich angeklagt und die Ankläger kamen nicht nach Rom. Und so konnte er nach 2 Jahren wieder gehen und die Mission fortsetzen. Die Frage ist, in welcher Zeit befindest du dich gerade? Es geht nicht darum zu sehen, oh, welche Pläne und was mache ich, sondern zu schauen, wo bin ich gerade? Was ist dein Umfeld? Was sind die Herausforderungen? Wen stellt Gott mir gerade hin? Ist es der Nachbar, der Probleme in der Ehe hat, wo du einfach nur zuhören kannst und anbieten kannst, für ihn oder sie zu beten? Ist es der Arbeitskollege, der frustriert ist, wütend, weil sein Wert nicht gesehen wird, den er oder sie durch die Arbeit einbringt? Wo du sagen kannst, du, dein Wert definiert sich nicht über das, was du machst. Dein Wert definiert sich über das, was Jesus für dich erbracht hat. Vielleicht ist es ein Freund, dem durch einen Schicksalsschlag der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, durch Krankheit. Du sagst, du, das kenne ich. Ich kenne schwierige Zeiten. Und was mir geholfen hat, ist ein Gott, der sagt, du, ich bleibe bei dir. Ich wünsche uns, dass wir die Fülle des Evangeliums entdecken und mit Gott an dieser Mission weiterarbeiten. Dass wir uns nicht von Widerständen aufhalten lassen, sondern Gott in seiner Bewegung in diese Welt folgen. Dass wir uns nicht unterkriegen lassen von dem, was andere sagen könnten, sondern einfach nur berichten von dem, was wir erlebt haben. Gottes Mission geht weiter durch die Treue der Zeugen und das Wirken Gottes. Nicht durch Perfektion, sondern durch Treue. Treue macht Fehler, aber bleibt dran. Und die Kraft kommt nicht aus den Menschen selbst, sondern durch das Wirken Gottes. Hier einige Fragen. Ich habe die ersten 3 Fragen von Andrea Lessmann vom Freitag geklaut. Meine Frau sagte, die sind so gut, die musst du einbauen. Ich bin ja ein sehr lieber Ehemann, ich höre auf das, was meine Frau sagt. Und ich frage an dich, wenn du sagst, eigentlich möchte ich Gott folgen, eigentlich möchte ich diese Mission weitermachen, dann stell dir doch zunächst einmal die Frage, was begeistert dich am Glauben an Jesus? Was ist es, was du am Glauben so genial findest? Was ist es, was du mit Gott erlebt hast, wo du sagst, boah, Gott ist so gut, Gott ist so stark, Gott tröstet mich. Und dann die 2. Frage, was motiviert dich, um von deinem Glauben weiterzuerzählen? Was ist es, was dir so diesen Anstoß gibt, vom Glauben weiterzuerzählen? Vielleicht sagst du, oh, Johann hat so viel Druck in der Predigt gemacht, ich muss es ja jetzt machen. Dann mach's nicht. Wenn es Druck ist, bitte nicht. Wenn du aber merkst, wie Gott an dir zieht und sagt, hey, ich will mit dir meine Mission weiterführen. Ich will dich mit an die Hand nehmen und mit dir Menschen erreichen. Ich möchte, dass durch dein Leben andere Menschen berührt werden. Dann mach los. Aber frag mal, was motiviert dich? Was ist es? Welche Antreiber sitzt da? Und wie sollte eine Einladung aussehen, die du annehmen würdest? Geh mal zunächst von dir aus. Wie sollte eine Einladung aussehen, die du annehmen würdest? Und dann kannst du vielleicht auf die Leute schließen, die Gott dir anvertraut hat. Wenn du aber schon unterwegs bist und sagst, ah, ich bin da schon mit jemandem im Gespräch und da entwickelt sich was, dann sind diese 3 Fragen vielleicht etwas. Was hörst du im Gespräch mit deinem Gegenüber über dessen Sehnsüchte? Was bewegt die Person? Welche Fragen hat diese Person? Was muss diese Person in sich klären und ist nicht abgeschlossen? Und was ist Gottes Evangelium? Was ist Gottes Siegesbotschaft, Gottes gute Nachricht für diese Person? Denn das Evangelium ist nicht so ein Allzweckwerkzeug. Eine Mutter kann man nicht mit einem Schraubenzieher öffnen. Kann man versuchen, wird aber schwierig. Und da zu gucken, Gott, und all das ist immer im Gespräch mit Gott. Das ist nicht, oh, ich mache mir irgendwelche Gedanken, sondern das ist eine Interaktion, das ist eine Kooperation. Weil Gott ist es, der sich bewegt. Gott ist es, der mit dir diese Mission weiterführen will. Und dann die Frage, hast du dieses Evangelium selbst schon erfahren? Und wenn ja, wie? Wo hast du diese Botschaft schon selbst erfahren? Bist Zeuge davon geworden, dass es wahr ist. Gottes Mission geht weiter. Die Frage ist, auch mit dir? Oder geht sie an dir vorbei? Ich bete mit uns. Vater, danke dir, dass du uns Menschen nicht aufgegeben hast. Dass du dich nach uns ausgestreckt hast. Dass du für uns in diese Welt gekommen bist, um uns zu erlösen. Danke, dass du einen Sinn und ein Ziel für uns und unser Leben hast. Dass du unser Leben aktiv prägen und gestalten willst. Dass du es erfüllen willst mit deinem Evangelium, mit deiner Kraft, mit deiner guten Nachricht. Und so bitte ich dich, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe für diese Welt. Dass wir nicht aus Druck, sondern aus Liebe, aus Sehnsucht, die dich nach dem, zu den Menschen zieht, dir folgen, zu denen du uns schickst. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns als Gemeinden erfüllst und veränderst. In dieser herausfordernden Zeit müssen wir gewisse Strategien ändern und anpassen. Segne du uns dabei und führe uns durch deinen Geist. Wir sind auf dich und dein Wirken angewiesen. In Jesu Namen beten wir. Amen.